HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
Ihr Blut ist unrein. Und es ist doch bekannt, wessen Sprecher Sie sind.
Berge, Himmel und Wasser. Das ist das Blut der Erde.
Ja, jede Woche ein neuer Erdogan. Und eine neue Provokation.
Blut hat Leute immer fasziniert.
Können Sie sich vorstellen, welche Dienste eine Handkreissäge in den Händen eines Wahnsinnigen leisten kann?
Also der hat so Bluttests aufgerufen und ich denke, dass man die Menschen nach Blut definiert, sollte 1945 beendet sein.
Als der Kopf vom Rumpf getrennt war und die Blutfontäne wohl 1,5 Fuß emporsprang, durchbrach das Volk das von hannoverschen Schützen gebildete Karree, stürzte auf das Schafott und setzte sich in den Besitz des Blutes der Hingerichteten.
Der Tabubruch, dass das Staatsoberhaupt eines befreundeten Landes wegen einer Entscheidung eines Parlaments türkischstämmiger Abgeordnete zu einer Blutuntersuchung drängt, kann ja nicht unwidersprochen bleiben.
Sie haben nichts mit dem Türkentum gemein. Ihr Blut ist verdorben. Sie sind der verlängerte Arm der terroristischen PKK in Deutschland.
Tja, da schwappen die Emotionen ganz schön hoch. Was dann nun davon letztlich übrig bleiben wird, wir werden es ja erleben. Auf jeden Fall, die Abstimmung der Armenien-Resolution am 2. Juni im Deutschen Bundestag war für Frau Merkel ein wahrhaft ungünstiger Termin. Die Resolution, verabschiedet von der Mehrheit der Parlamentarier, verurteilte die zwischen 1915 und 17 begangenen Massaker an den Armeniern als Völkermord, Genozid. Obwohl schon 20 andere Länder selbiges vor Deutschland taten, wirkt diese Abstimmung schwer und belastet nun das deutsch-türkische Verhältnis. Im Hintergrund spielen die angebotenen Zahlungen der Europäischen Union, zumindest die avisierten Zahlungen von 6 Milliarden Euro an die Türkei für die Rückführung von Flüchtlingen aus Griechenland in die Türkei natürlich eine Rolle. Deutschland ist ein Befürworter des Deals. Die Kanzlerin scheint in der Befremdung der Türkei nun eine Chance der eigenen Rehabilitation als Realpolitikerin ohne Moral gegenüber dem Autokraten Erdogan zu sehen. Geklappt hat das nicht. Vor 9 Jahren war die Türkei noch als umworbenes EU-Mitglied und heute lehnen 79% der Deutschen die Türken als EU-Mitglied ab. 2007 galt Erdogan als reformfähig. Heute bezeichnet man ihn als undemokratischen Autokraten, der weder deutsche Comedy-Clowns noch deutsche Parlamentarier mit türkischem Hintergrund mag. Es sei denn, sie hofieren ihn. Kurz, die Sache ist verfahren und politisch zugespitzt. Einfacher wird das alles nicht durch die Erdogan-Bemerkungen von blutsgebundener türkischer Reinheit, Herkunft und faktischen Drohungen gegen deutsche Staatsbürger. Die Trittbrettfahrer solcher Demagogie finden sich dann natürlich schnell in Deutschland und in der Türkei. Deshalb, um aufzuklären, zu deeskalieren, wollen wir heute bei der Tag auf HR2 versuchen, die Dinge etwas zu sortieren, zu entspannen. Ob uns das gelingt, wir werden es ja sehen. Zuerst ein Blick von Thomas Baumann aus Ankara mit der dortigen Sicht auf Deutschland.
Kane Borsuk. Diese beiden türkischen Wörter heißen ins Deutsche übersetzt gleichermaßen charakterlos oder verdorbenes Blut. Genau das wirft Präsident Erdogan den Bundestagsabgeordneten mit türkischen Wurzeln vor, dass sie charakterlos seien. Man sollte ihr Blut im Labor testen, ob sie wirklich Türken seien. Sie hätten mit der Armenien-Resolution ihr Herkunftsland Türkei verraten und sie seien eh nur das Sprachrohr der Terroristen von der PKK, so Erdogan. Worte, die in Deutschland auf Empörung stoßen, die in der Türkei aber vor allem mit energischem Kopfnicken aufgenommen werden. Stimmen aus Istanbul.
Man sollte wirklich untersuchen, von wem Herr Özdemir abstammt, was seine wahre Identität ist. Ich stamme aus der Stadt Tokat. Ich habe heute nachgeforscht, woher Cem Özdemir kommt, auch aus Tokat. Das beschämt mich.
Ja, die türkische Volksseele ist verletzt wegen der Resolution des Bundestages zum Völkermord an den Armeniern.
Das Bitterste ist, dass Türken dieser Resolution zugestimmt haben. Das schmerzt. Mensch, ihr seid Türken und ihr stimmt dieser Resolution zu. Bitter ist das.
sagt ein junger Mann aus Istanbul. Bei einer kleinen Demonstration gegen den Bundestag in der südtürkischen Millionenstadt Gaziantep heißt es pathetisch:
In der Geschichte haben türkische und deutsche Soldaten Seite an Seite gekämpft. Unsere Politiker, Parlamente und Geschäftsleute haben stets gute Beziehungen gepflegt. Der Verrat des Deutschen Bundestags an der türkischen Nation schmerzt uns sehr. Und was uns so wehtut, ist, dass dieser Verrat ausgerechnet von unseren deutschen Freunden kommt.
Generationen von Türken haben im Geschichtsunterricht gelernt, dass es keinen Völkermord an den Armeniern gegeben habe, auch wenn es Historiker im Rest der Welt anders sehen. In der Türkei wird der Vorwurf des Völkermords als ungerechter Angriff auf das türkische Volk verstanden. Türkische Bürger fühlen sich gewissermaßen in ihrer nationalen Ehre gekränkt. Es sei eine Schande, die Lüge vom Völkermord zu verbreiten, schrieben türkische Zeitungen, und in Straßenumfragen zeigten sich die meisten Menschen fassungslos, dass nun ausgerechnet die Deutschen mit diesem Vorwurf kommen.
Die Deutschen sollen erst einmal Rechenschaft über den Völkermord an den Juden ablegen, bevor sie uns auffordern, Rechenschaft über den Völkermord an den Armeniern abzulegen.
Immerhin, sie sagt die Worte Völkermord an den Armeniern. Ansonsten aber lassen viele Aussagen erkennen, dass es in der türkischen Bevölkerung nur wenig Bereitschaft gibt, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Nur selten hört man Stimmen wie diese.
Also ich finde, die Leute sollten das nicht so nationalistisch sehen. Ich persönlich meine, es war damals ein Völkermord.
Sagt ein junger Mann mit Vollbart und stellt sich damit gegen die vorherrschende Meinung in der Türkei. Immerhin, die oppositionelle Zeitung Cumhuriyet lässt heute ausführlich den Grünen-Chef und Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir zu Wort kommen. In einem Interview schildert Özdemir, warum er sich für die Resolution zum Völkermord an den Armeniern eingesetzt hat, und er offenbart in dem Interview, dass es gar nicht nötig sei, sein Blut zu testen. Es sei nämlich schon getestet worden. Özdemir verrät in dem Interview auch das Ergebnis seines Bluttests. Es lautet, so Özdemir, A-positiv Weltbürger.
Tja, das ist doch auch eine Antwort darauf gewesen. Professor Werner Schiffauer von der Viadrina-Universität. Sie sind Kultur- und Sozialanthropologe mit dem Schwerpunkt Türkei. Guten Abend erst einmal.
Guten Abend.
Herr Schiffauer, von unserem Kollegen Thomas Burmann haben wir gerade über die türkische Sicht der Dinge gehört. Aber was ist denn oder was sind eigentlich die politischen Beweggründe der Erdogan-Rhetorik? Das ist noch nicht so ganz deutlich. Ist der Konflikt ein Vehikel für Erdogan oder will Erdogan nur die möglichen Zahlungen, die ja aus der Anerkennung eines Völkermords an den Armeniern möglicherweise herauskommen, möchte er das schon frühzeitig mit einem Stoppschild ausstatten?
Ja, ich nehme an, dass es beides ist. Also die eine Seite ist die, dass es gerade so eine nationalistische Wendung der AKP-Politik gibt, nachdem sie in den ersten Jahren, nachdem sie an die Macht gekommen ist, sozusagen die Aussöhnung mit den Armeniern auch vor sich hergetragen hat und hier versucht hat, neue Töne anzuschlagen, hat es eben diesen Politikwechsel der letzten Jahre gegeben und eine zunehmend nationalistische Ausrichtung an die Politik, die vorher abgelehnt worden ist, im Zeichen eines Islam. Vorher war der Punkt, dass man sich diese Mütze gar nicht aufsetzen braucht, des Armeniermordes, denn das hätte die kemalistische Türkei zu verantworten, während man sich selber eher in der Tradition des Osmanischen Reichs sah. Wie man das auch sieht, merkt man, dass es hier eine deutliche Veränderung gegeben hat. Das zweite Argument zählt natürlich auch, das war immer der Punkt mit der formalen Anerkennung eines Völkermords, ist natürlich auch den Ersatzansprüchen Tür und Tür geöffnet.
Aber es hat doch irgendwo auch eine tiefe und eine bittere Ironie. Wir haben es ja in den Interviews gerade gehört, die in der Türkei gemacht wurden. Da werfen nun türkische Bürger den Deutschen vor, dass sie sich nicht ausreichend und genug mit dem Holocaust beschäftigt haben und mit dem Völkermord, den sie in Namibia verursacht haben. Das war auch in dem Zeitraum. Und gleichzeitig hören wir von deutscher Seite die Vorwürfe gegenüber der Türkei, die auch mit der Resolution nochmal manifestiert wurden. Es war ein Völkermord. Bitte kümmert euch darum, dass das Das kann zwar nicht wieder aus der Welt geschafft werden, aber Restitution ist ja ein Thema. Das hat doch auch eine seltsame gegenseitige Dynamik inzwischen erreicht, wo es um die jeweiligen Vorwürfe in Sachen Völkermord geht.
Ja, das würde ich aber nicht so in die Waagschale werfen. Mhm. Das eine ist dieser Vorwurf in Bezug auf Nationalsozialismus ist ja ungerechtfertigt. Also hier gibt es ja intensive Bemühungen, die Auseinandersetzung an den Herero, also um die in Namibia. Das ist ein anderes Blatt. Das ist tatsächlich in Deutschland etwas in die historische Vergessenheit geraten, auch weil es überlagert wurde durch die Ereignisse des Dritten Reichs und den Judenmord. Ich nehme an, hier findet eine rhetorische Eigendynamik statt, die oft losgelöst ist vom faktischen Informationsgehalt.
Und auf der politischen Ebene haben Sie ja angedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Erdogan sich dem Kemalismus inzwischen wesentlich näher schaut oder sich selbst sieht als einer neueren, moderneren Türkei zugewandt?
Naja, das ist immer mit der Modernität, wäre ich zweifelhaft, denn der Kemalismus stand ja immer mit dem Programm des Nationalstaats für die moderne Türkei und man hat
schon eine Weile her, nicht wahr?
Eine rückwärtsgewandte Politik mit dem Anschluss an das Osmanische Reich zu treiben. Nein, was der Punkt zu sein scheint, ist es eine Annäherung an die türkische Rechte, an die MHP oder die Grauen Wölfe, die hier stattfindet, nachdem es Jahre eine Entfremdung gegeben hat und eine Spaltung innerhalb des konservativen Lagers zwischen Nationalisten, also der MHP und der AKP andererseits, kommt es jetzt im Zeichen des Kurdenkonfliktes offenbar und der neuen Griff zur Staatspräsidentschaft zu einer Annäherung. Und offenbar sieht Erdogan in den Rechtsnationalisten oder Faschisten potenzielle Bündnispartner für die künftige Politik.
Müssen wir in Deutschland das einfach hinnehmen, dass Herr Erdogan sagt, wer ist Türke und was türkisch ist? Oder ist das überhaupt ein Pseudo-Argument? Tatsächlich geht es um den Ausbau seiner eigenen Machtbasis.
Ich glaube, es geht um Letzteres. Für Erdogan selber, was er selber meint, würde ich nicht die Hand ins Feuer legen und auch nicht von Äußerungen darauf schließen. Er ist ein Machtpolitiker und man hat es im Lauf seiner Karriere gesehen, dass die Meinungen sich immer sozusagen machtpolitisch angepasst haben. Also man kann von einem machtpolitisch motivierten Gesprächsstrategie nicht auf die eigentlichen Überzeugungen von Erdogan zurückschließen, außer auf der einen, dass es ihm nämlich um die Macht geht.
Das war Werner Schiffbauer. Schiffhauer, haben Sie vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. Der Tag auf HR2 Kultur. Was treibt Erdogan im Nachtrag zur deutschen Armenien-Resolution der letzten Woche? Wie weit wird er gehen? Oder wie gut versteht er die Gratwanderung zwischen Affront und dann wiederum Versöhnung? Zuerst aber einmal Andreas Reuter über die Reaktionen im politischen Berlin.
Sevim Dardelen mag ihre E-Mails kaum noch anschauen.
Armenische Hure, Vaterlandsverräterin, Terroristin, charakterloses Schwein, es ist immer dasselbe.
Die Bundestagsabgeordnete von der Linken hatte schon vor der Abstimmung über die Völkermordresolution etliche Hassmails bekommen. Nach der Abstimmung aber wurde es dann noch schlimmer. Und erst recht, nachdem der türkische Präsident Erdogan die 11 Bundestagsabgeordneten mit türkischem Hintergrund direkt angegriffen hatte.
Es wird immer gefährlicher. Bei einer Taxifahrt hier in Berlin wurde ich ganz übelst angemacht von dem türkeistämmigen Taxifahrer. Ich werde auf der Straße angesprochen und angemacht und die Menschen meinen, weil sie ja natürlich jeden Tag aufgehetzt werden. Insofern ist die Situation noch brisanter und brenzliger geworden.
Cem Özdemir, den Parteichef der Grünen, konnte man bisher einfach so auf der Straße treffen, im Berliner Regierungsviertel oder in Kreuzberg. Heute früh aber zum Interview mit dem Morgenmagazin kam er zum ersten Mal unter Polizeischutz ins ARD-Hauptstadtstudio, obwohl er ja schon länger so einiges an Drohungen gewohnt ist.
Ich bin 94 erstes Mal in den Bundestag gewählt worden und da fing das schon relativ früh an. Türkische Nationalisten, PKK-Anhänger, deutsche Rechtsradikale, Frage. Ich glaube, der liebe Herrgott hat den Irrsinn unter den Nationen halbwegs gleich verteilt. Fanatiker gibt es leider in allen Nationen.
Und womöglich auch unter den rund 3 Millionen Türken, die in Deutschland leben. Die meisten von ihnen dürften die Tiraden Erdogans gegen die Abgeordneten auch gehört haben. Öcan Mutlu, grüner Abgeordneter wie Özdemir, bereitet das durchaus Sorgen.
Zumal irgendwelche durchgeknallten Verrückten das sich anhören und denken, die Obrigkeit hat befohlen. So sind viele Menschen in der Türkei zu Tode gekommen.
Das Auswärtige Amt reagierte mit Unverständnis auf Erdogans Äußerungen, bestellte den Geschäftsträger zu einem Gespräch ein, stellvertretend für den Botschafter. Der konnte selbst nicht kommen, weil er gleich nach der Resolution nach Ankara zurückbeordert worden war. Diplomatische Verstimmung also auf allen Kanälen. Nur Angela Merkel reagierte vergleichsweise unterkühlt.
Die Vorwürfe und die Aussagen, die da jetzt gemacht werden von der türkischen Seite, halte ich für nicht nachvollziehbar.
Wie bitte nicht nachvollziehbar? Grüne und Linke reagierten empört. Die Worte von Bundestagspräsident Norbert Lammert waren da eher nach ihrem Geschmack.
Jeder, der durch Drohungen Druck auf einzelne Abgeordnete auszuüben versucht, muss wissen, ergreift das ganze Parlament an.
Am vergangenen Donnerstag, nur eine Woche nach Verabschiedung der Völkermordresolution, sah sich der Parlamentspräsident genötigt, die Sache gleich nochmal anzusprechen in einer Erklärung im Plenum des Bundestags.
Dass ein demokratisch gewählter Staatspräsident im 21. Jahrhundert seine Kritik an demokratisch gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit Zweifeln an deren türkischer Abstimmung verbindet, ihr Blut als verdorben bezeichnet, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Angela Merkel, die bei der Abstimmung über die Resolution durch Abwesenheit geglänzt hatte, saß jetzt auf der Regierungsbank und klatschte. Aber Klatschen allein reicht nicht, findet Sevim Dadelen von der Linken.
Bundeskanzlerin Merkel muss ihr feiges Schweigen gegenüber dem Irren vom Bosporus hier mal brechen.
Und ihre Parteichefin Katja Kipping forderte auch politische Konsequenzen, zum Beispiel was den Flüchtlingspakt angeht.
Wenn Abgeordnete persönlich samt ihren Familienangehörigen bedroht werden, ist das ein Vorgang, wo man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann und demnächst wieder Erdogan zum Kaffeekränzchen treffen kann. Alle Verabredungen, die man mit Erdogan, mit diesem Regime getroffen hat, gehören jetzt auf den Prüfstand.
Tja, dann damit viel Spaß, kann man nur sagen. Ob das dann auch was wird und ob es zu einer anderen Einschätzung von Erdogan kommt, ist noch eine ganz andere Frage. Andreas Reuter berichtete: Blut und Ehre, wenn Erdogan zur Ader lässt. So unser Sendetitel auf HR2 Kultur. Dass zufälligerweise heute auch noch Weltblutspendetag ist, passte uns eigentlich ganz gut ins Thema. Tatsächlich haben die Äußerungen Erdogans für Irritation in Berlin gesorgt. So wird natürlich dann auch noch gesagt, dass der Mann aus Ankara frei gewählten Abgeordneten jetzt einen Maulkorb umlegen möchte. Erdogan gebärde sich wie ein beleidigter Sultan. Ganz anders wusste das Handbuch des Aberglaubens von 1927, die Mythologie, die dem Blut anhaftete, zu interpretieren.
Ganz besonders aber ist das Blut zu Heilzwecken dienlich und wirksam. In den 7 weisen Meistern des Mittelalters lesen wir, dass der Meister den kranken König Alexander mit dem Blute seiner 5 Kinder wusch. Da ward er auf einmal frisch und ganz gesund. In der kuriösen Hausapotheke lesen wir von einem Elixier Vitae aus dem Geblüt eines jungen Menschen gemacht, das alte Männer wieder verjünge, Sterbenden noch die Kraft verleihe, ihr Testament aufzusetzen. Wer warmes Blut über einen unsichtbaren Schmerzensort fließen lässt, heilt ihn, heißt es in Schwaben. In Sachsen bestreicht man sich die Warzen mit dem Blute eines andern, dann verschwinden sie. Das Berliner Tagblatt vom 11. November 1891 brachte eine Zuschrift aus Elbing, wonach die Nachbarn einer kranken Frau von einem Anverwandten derselben warmes, rotes Blut forderten und nicht eher nachließen, als bis er sich in den Mittelfinger schnitt.
In den Querelen der deutsch-türkischen Beziehungen fielen insbesondere Begriffe in der Verbindung von Blut und Nation auf. Für Deutsche ist es geradezu ein Reflex, darauf alarmiert zu reagieren. Schließlich ist man ja vertraut mit der Geschichte solcher Vergleiche und auch Verbindungen. Mit dem Blut verbindet sich eben mehr als nur die Spende desselben, wie hier von Sabine Stör beschrieben wird.
Wenn man nachfragt, wer denn schon mal Blutspenden war, dann bekommt man oft dies als Antwort.
Ich würde ja gerne wirklich mal spenden. Also das ist ja nicht so, dass ich nicht will, aber ich weiß nicht, vielleicht halt keine Zeit, wenn das mal war oder wie auch immer.
Nein, ich habe noch nie Blut gespendet.
Noch nie. Wenn ich schon eine Spritze sehe, kriege ich Panik.
Einmal. Und ja, seitdem eigentlich nicht wieder. Ja, ist ganz unkompliziert. Die nehmen einen dann dran, werden Voruntersuchungen gemacht und dann wird einem Blut abgenommen. Danach kriegt man was zu essen und kann wieder gehen.
Bis Blutspenden aber so unkompliziert wurde, war es ein langer Weg. Ein richtig langer Weg, der schon in der Antike begann.
In der Antike sollen Krieger das Blut des erschlagenen Gegners getrunken haben. Also nahm man an, im Blut ist Leben, im Blut ist Kraft.
Das Blut, der Lebenssaft, war schon immer von einer mystischen Aura umgeben, sagt Eberhard Weck vom Blutspendedienst des Roten Kreuzes in Frankfurt. Blut war das Götteropfer, aber auch der Drang zur Heilung und zum Verjüngen. Ein bisschen dieser Mystik hat sich bis in unsere Zeit gehalten, weil wir mit den Geschichten des Sagenhelden Siegfried aufgewachsen sind, der sich durch das Bad im Blut unantastbar machte, fast zumindest, oder mit den Märchen der Brüder Grimm groß wurden.
Dornröschen sticht sich an der Spindel und fällt in 100 Jahre Schlaf. Da sehen Sie, was ein Tropfen Blut ausmachen kann.
Kaum ein Märchen, in dem nicht das Wort Blut vorkommt und es nicht mystifiziert wird.
Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auch deshalb so schwer, darüber nachzudenken, jetzt mal einen halben Liter loszulassen.
Eberhard Weck kennt sich aus mit der Geschichte der Bluttransfusion. Seit Jahren arbeitet er schon beim Roten Kreuz. 1953 gründete es Hessens ersten Blutspendedienst, sagt er, mit Sitz in Frankfurt. Seitdem spenden ungefähr 2% der Hessen durchschnittlich zweimal im Jahr ihr Blut. Ohne sie könnten viele Patienten nicht überleben. Ende des 15. Jahrhunderts zum Beispiel sah das noch anders aus. Papst Innozent VIII. Zum Beispiel hat zur Heilung das Blut von 3 kräftigen Knaben getrunken, heißt es. Allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Denn zuerst starben die 3 Kinder, dann der Papst. In der Zeit danach hat man immer wieder herumprobiert, erklärt Eberhard Weck. Blut ist Blut, glaubte man damals.
Jedes Blut ist rot, also sowohl das Blut von einem Schwein wie von der Kuh, von der Katze und Hund. Da hat man gesagt, was rot ist, muss ich auch mischen. Dass sich das nicht verträgt, wissen wir heute.
Erst Anfang des 17. Jahrhunderts entdeckte ein englischer Arzt den Blutkreislauf. Und dann ging es los mit den Transfusionen und der Blutspende. Holprig und immer mal wieder ein kleines Stück nach vorne.
Man hat Schwerverbrechern Schafsblut übertragen, wollte sie Lamm fromm machen. Mause tot waren sie.
Weswegen man das Experimentieren mit Blut zur Zeit der Französischen Revolution erstmal verbot. 1818 gab es dann aber die erste Bluttransfusion von Mensch zu Mensch. Das ging immer dann gut, wenn zufällig die Blutgruppe stimmte, weiß man heute. Anfang des 19. Jahrhunderts waren Blutgruppe und Rhesusfaktor aber noch völlig unbekannt. Erst im Jahr 1940 wusste man schließlich genug über die beiden Faktoren, die eine Blutspende erst erfolgreich machen. Und dann wurde in Hessen auch die erste Blutspende durchgeführt. Im Jahr 1952 in einem Bunker auf dem Gelände der Uniklinik Frankfurt. 7 Jahre später rief auch das Rote Kreuz Friedberg zur Blutspende auf und es kamen auch Soldaten der US-Kaserne.
Elvis the Pelvis hat auch Blut gespendet und irgendein Patient in Hessen musste dann hinterher den Rhythmus im Blut gehabt haben, oder?
Mittlerweile haben die Hessen seit Beginn der Blutspende fast 10 Millionen Mal ihr Blut abgegeben, 1000 Menschen täglich. Es wird untersucht auf Hepatitis, AIDS, Creutzfeldt-Jakob und andere Krankheiten. Und Eberhard Weck vom Roten Kreuz versichert, nie waren Bluttransfusionen so sicher wie heute.
Ganz offensichtlich ist Blut zur Mangelware geworden, wie wir gerade in dem Beitrag von Sabine Stör erfahren haben. Nicht zuletzt wird deshalb heute mit Marketing nach mehr Blut gesucht. Ob das hilft, wir wissen es nicht. Ganz sicher ist aber, wer Blut als politisch-ideologisch aufgeblasenes Argument der Identität in die Debatte einfügt, bewegt sich auf durchaus rutschigem Boden. Mit der Historikerin Dr. Miriam Spörri, Autorin des Buches »Reines und gemischtes Blut« zur Kulturgeschichte der Blutgruppenforschung 1900 bis 1933, sprach ich vor unserer Sendung. Meine erste Frage an Sie war, viele glauben, die Rede vom reinen Blut ist ein Spezifikum der nationalsozialistischen Zeit. Seit wann haben Sie aber bemerkt, gibt es diese Begrifflichkeit schon?
Also da kann man wirklich ganz weit zurückgehen, nämlich bis in die Antike zurück. Und zwar gibt es dort diese sogenannte Humoralpathologie, also das ist die Vier-Säfte-Lehre, wo man zwischen Blut, gelber und schwarzer Galle und Schleim unterscheidet. Und das Blut ist dort schon gewissermaßen eben das reine Blut, also wenn man nur diesen einen Saft anschaut. Und wenn diese vier Säfte richtig quasi gemischt sind, im Gleichgewicht sind, dann ist ein Mensch gesund. Und wenn er aber eben nicht gesund ist, also krank ist, dann muss man irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Und eine konnte auch sein, eben quasi das Blut zu reinigen, also man lässt dann zur Ader. Also dort kommt diese Vorstellung von reinem Blut bereits auf. Und das andere, was interessant ist, wenn man zurückgeht bis in die Antike, ist, dass dort auch die Vorstellung eben aufkommt, dass das Blut etwas mit im weitesten Sinne Vererbung oder man müsste vielleicht genauer sagen jetzt für diese Zeit mit Abstammung und Herkunft zu tun hat. Also das heißt, Aristoteles prägte die Vorstellung, dass eben das Blut des Vaters, also des Mannes, das ist dann das gekochte Sperma, dass das sich vermischt mit dem Blut der Frau, das ist dann das Menstruationsblut, und dass darauf dann das Kind entsteht. Und verknüpft damit sieht man gleich auch noch, dass eben sich hier auch Wärmekategorien einschalten. Das heißt, der Mann ist eben quasi heißer als die Frau, und das heißt, sein Blut wird gekocht, es ist insofern reiner auch und eben wird dann zu diesem Sperma, das sich dann eben mit dem Menstruationsblut verknüpft. Und was ich spannend finde in diesem Bereich ist eben, dass hier eigentlich zwischen den Geschlechtern eine Blutsreinheit quasi hergestellt wird. Also eben der eine hat das rein, also der Mann hat das reinere Blut als die Frau. Das heißt, man beginnt eben schon in der Antike zu unterscheiden, also Blutreinheit gewissermaßen als Differenzmarker einzuführen. Und dann gibt's Verschiebungen, also dann beginnt man auch plötzlich den Stand über das Blut zu markieren. Also wir kennen ja alle diesen Begriff, das blaue Blut, das eben dem Adel zugeordnet wird. Und dann im 19. Jahrhundert verschieben sich diese Vorstellungen von Blutsreinheit dann eben auch auf sogenannte Rassen. Also diese Konzepte kommen dann auf.
Da kommt dann auch unter anderem der französische Rassetheoretiker und Antisemit Gobineau ins Spiel. Der nutzte ja Blutsreinheit als selbstdienendes Argument eigentlich, um was zu erreichen.
Ja, also da geht es eigentlich immer darum, also wenn von Blutreinheit oder Blutsreinheit gesprochen wird, geht immer darum, andere auszugrenzen, und zu diesem historischen Zeitpunkt, also eben auch Zeit des Imperialismus, ist es klar, dass die anderen natürlich die sogenannten niederen Rassen, also in Afrika oder auch in Asien sind, beziehungsweise dann natürlich auch die sogenannten niederen Rassen in Europa selbst, also das wären dann in diesem Fall die Juden, die versucht man so eigentlich auch über diese Blutreinheitsmetapher auszugrenzen.
Da wurde auch
die gehören dann eben nicht dazu.
Ja, da wurde ja auch von jüdischem Blut gesprochen.
Genau, da spricht man dann von diesem sogenannten jüdischen Blut.
Die Nutzung, das nun parteipolitisch dann auch einzusetzen, das war einfach ein Ergebnis auch des frühen 20. Jahrhunderts, vermute ich.
Ja, genau. Also das heißt eben, wir kennen das natürlich vor allem von der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, aber diese Vorstellung eben, dass Blut reiner sein kann oder dass sich Menschen durch das Blut unterscheiden, die zirkulieren natürlich weit in der Bevölkerung. Und diese Blutreinheitsmetapher, die taucht auch in linken eugenischen Kreisen beispielsweise, also jetzt im frühen 20. Jahrhundert auf. Also das ist nicht eben quasi nur eine Eigenheit von nationalkonservativ.
Was waren das für Kreise, die Linken?
Also eben, das sind linke Eugeniker, also hier spreche ich jetzt schon auch wieder von den 20er Jahren, die sich ebenfalls beschäftigt haben mit Vorstellungen eben von, also vielleicht ganz konkret jetzt, wo ich mich gut auskenne bei dieser Blutgruppenforschung, also wo auch linke Wissenschaftler mit jüdischem Hintergrund versuchen eben aufzuzeigen, dass das sogenannte jüdische Blut eben nicht anders sei als das sogenannte Deutsche. Das heißt, sie untersuchen die Blutgruppenverteilungen unter eben jüdischen Deutschen und quasi deutschen Deutschen oder eben nicht jüdischen Deutschen und kommen eben dann zu diesem Schluss, dass eigentlich diese Assimilation gut geklappt hätte, also dass man eben keine Blutunterschiede feststellen kann. Das Interessante ist aber, dass sie sich trotzdem eben auf diese Blutgruppen beziehen und den Eindruck haben, dass sie dort eigentlich etwas nachweisen müssten. Also irgendwie trotzdem so diesem Phantasma von einem reinen Blut, das mal existiert hätte, eigentlich anhängen.
Frau Sparri, nun haben Sie ja wirklich viel darin geforscht in dem Bereich. Ganz kurz zum Schluss noch die Frage, Sie haben es ja auch angedeutet, dass die NS-Zeit sich dieser Thematik besonders dann nochmal angenommen hat. Blut spielte plötzlich wieder eine große Rolle oder eine weiterführende Rolle. Das scheint sich ja bis heute auch immer wieder mal zurückzumelden, so eine Vorstellung. Mhm. Wir erleben es auch gerade in der Türkei mit Herrn Erdogan, der ja auch blutsbezogene Argumente ins Feld führt. Zieht sowas noch oder ist es einfach schlicht und einfach ein Anachronismus, den man gar nicht mehr beachten muss?
Das finde ich extrem schwierig, wirklich zu beurteilen. Also wie das jetzt zum Beispiel auch gerade selbst in der Türkei ankommt, eine solche Argumentation. Also dazu kann ich nicht sagen, was ich interessant finde. Also wenn das wirklich stimmt, wenn ich diesen Quellen Glauben schenken darf, dass eben Erdogan tatsächlich auch Bluttests gefordert hat, dann ist es schon sehr interessant, also weil es ja ganz klar ist, wir wissen alle, dass man über das Blut nicht über die Abstammung rausfinden kann. Also die DNA befindet sich ja nicht nur exklusiv im Blut. Und das ist schon interessant, dass quasi diese Forderung dann auftaucht. Das ist aber eben etwas, was ganz, ganz häufig passiert mit diesem Stoff Blut. Also dass es eigentlich eine Metapher ist und dann trotzdem zu gewissen Zeitpunkten plötzlich umschlagen kann und man den Eindruck hat, ja, vielleicht lässt sich ja doch noch irgendwie materiell tatsächlich etwas feststellen. Und das ist natürlich aus einer rein biologischen Perspektive natürlich eben absurd. Also man kann da sicher nichts über die Abstammung jetzt rein übers Blut natürlich herausfinden.
Mit Dr. Miriam Spörri von Ostzürich sprach ich vor unserer Sendung. Der Tag auf HR2 zum Thema Blut und Ehre, Erdogan auf Abwesenheit bei der Identitätssuche. So sehr sich manche fragen, wohin Erdogan mit seinen Bemerkungen und Angriffen, unter anderem auf deutsche Parlamentarier, wirklich will, muss man sich offenbar mit scheinbar schon gelösten Fragen dann wiederum erneut beschäftigen. Ob der Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei zu einem guten Zeitpunkt nach oben schwappt, daran darf man zweifeln. Dennoch wird sich Deutschland nicht so rasch von der Türkei abwenden, genauso wenig wie sich die Türkei die weitere Zusammenarbeit und den Beziehungen zu Deutschland durchaus stützen wird. Was aber bleibt? Die Türkei und Erdogan haben die Führung in einem Konflikt übernommen, der in seiner Dreistigkeit Berlin immer wieder überrascht. Bevor wir dazu kommen, hier ein weiterer Ausschnitt aus dem Handbuch des Aberglaubens und dem unschuldig vergossenen Blut.
Dass unschuldig vergossenes Blut sich durch wunderbare Erscheinungen äußert, ist ein uralter, weit verbreiteter Glaube. Vergossenes Blut schreit zu Gott um Rache, sagt die Bibel. Die Erde gibt das Blut wieder. In einer großen Zahl von Sagen kehrt der Zug wieder, dass Blutflecken unschuldig Ermordeter sich nicht mehr austilgen lassen. So weiß die Zimmernsche Chronik zu melden, dass an den Zwei-Scheffelin, womit Graf von Sonnenberg 1511 ermordet worden war, die Massen des Schweiß, das ist Blut, nit megen ausgeputzt oder ausgefegt werden. Da hat kein Arbeit angeholfen. Ebenso, dass das unschuldig Blut des alten Grafen von Kirchberg etlich 100 Jahr auf der Stegen gesehen worden, dass es nit megen ausgedilget werden und also plibben ist bis um 1400. Auf den Färöerinseln heißt es, wo unschuldig Blut vergossen wurde, wächst kein Gras mehr oder nur rotes, dass Quellen ausbleiben, die mit solchem Blut in Berührung kommen. In amerikanischen Kreisen kursiert der Blutzauber besonders stark. Auf einer neuschottischen Bark hatte um das Jahr 1870 die Besatzung den Kapitän nebst Familie, die Steuerleute, den Koch und Zimmermann umgebracht und dann das Schiff verlassen. Später suchte man die Blutflecken durch Abhobeln der Bretter, ja durch neue Bretter zu entfernen. Vergebens. Die Flecken erschienen sofort wieder.
Der Tag auf HR2 Kultur. Wenn's ums Blut geht, dann wird's sogar sehr mystisch. Wenn Blut der Saft ist, der eine ganze Nation in ihrer Identität zusammenhält oder zusammenhalten soll, dann darf man schon jetzt von einer Identitätskrise sprechen und das wohl weltweit. Herr Erdogan argumentiert so ein bisschen in diese Richtung, obwohl die medizinische und pharmakologische Forschung in der Türkei ausgezeichnet und auf dem Stand des 21. Jahrhunderts ist. Es besteht aber offensichtlich eine hohe Verwirrung, wenn Blutsbande ins Spiel kommen. Selbst, Sie ahnen es kaum, Wolfgang Schäuble ist auf dem Bluterfrischungstrip. Derzeit, sagte der Finanzminister, wir würden in Inzucht degenerieren, wenn wir uns gegen Muslime abschotten. Na, das ist doch ein Argument. Unklar bleibt, wie Herr Schäuble das nun ganz genau gemeint hat. Mario Scala über Blutrhetorik in der Politik.
Mephistopheles hat Faust ein Angebot gemacht, das dieser nicht ablehnen kann. Doch womit soll der Teufelspakt unterzeichnet werden? Soll Faust mit Griffel, Meißel, Feder schreiben, auf Marmor, Pergament, Papier?
Wie magst du deine Rednerei nur gleich so hitzig übertreiben? Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut. Blut ist ein ganz besonderer Saft.
Blut besitzt mehr Bindungskraft als schnöde Tinte. In Verträgen, die mit Blut geschlossen werden, gibt es kein Kleingedrucktes. Die Kraft dieses besonderen Saftes kann durchaus unterschiedlich eingesetzt werden. In der Antike war das Blutopfer wohl bekannt. Der Geschichtsschreiber Diodor etwa beschreibt die Eroberung einer mazedonischen Stadt und die nachfolgenden Auseinandersetzungen.
Als Apollodoros nach der Verschwörung strebte und die Herrschaft sichern wollte, rief er unter dem Vorwande eines Opfers einen befreundeten Jüngling, schlachtete ihn den Göttern und gab den Mitverschworenen seine Eingeweide zu essen und ließ sie das mit Wein gemischte Blut trinken.
Die pathetische Erhöhung des Blutes durch das Menschenopfer beruht auf einem medizinisch offensichtlichen Umstand. Wenn das Blut in Strömen fließt, sodass es von einem Gefäß aufgefangen werden kann, hat schnell mal das letzte Stündlein geschlagen. Hier geht es immer um Leben oder Tod, wobei der Lebenssaft eine besondere kultische Bedeutung gewinnen kann, wenn es sich um göttliches Blut handelt, das zum Beispiel in einem Gral aufgefangen wird und den Nachkommen Jesu ewige Jugend schenken soll. Das Blutopfer geschieht gemeinhin nicht freiwillig. Es ist immer mit Kämpfen und Kriegen verbunden. Anders ist es bei der Blutsbrüderschaft. Sie wird freiwillig von zwei Männern geschlossen, die nicht blutsverwandt sind, aber dieses Missgeschick korrigieren möchten.
Wir stellen uns zu beiden Seiten des Sarges auf und Inchuchuna entblößte den Vorderarm seines Sohnes, um ihn mit dem Messer zu ritzen. Es quollen aus dem kleinen, unbedeutenden Schnitte einige Blutstropfen, welche der Häuptling in eine Wasserschale fallen ließ. Dann nahm er mit mir dieselbe Prozedur vor, bei welcher einige Tropfen in die andere Schale fielen. Winnetou bekam die Schale mit meinem Blute und ich die mit dem seinigen in die Hand.
Die Seele lebt im Blute, so werden sie belehrt und so sollen künftig die beiden eine Seele bilden, sodass das, was Winnetou denkt, auch Old Shatterhands Gedanke ist. Und umgekehrt. Der rote Körpersaft kommt hier mit der vollen Dosis Pathos bei Karl May ins Spiel, weil etwas gelingen soll, das nur sehr schwer zu realisieren ist. Die beiden wollen Grenzen überwinden, die unüberwindlich scheinen. Zum einen die fehlenden persönlichen Blutsbande, also Verwandtschaft. Und zweitens im 19. Jahrhundert die enge Verbindung über ethnische und kulturelle Grenzen hinweg. Enge Verbindungen können aber auch tückisch sein und nicht einvernehmlich geschlossen werden. Und zwar dann, wenn das Blut heiß ist und ins Kochen gerät. Gotthold Ephraim Lessings brave Bürgerstochter Emilia Galotti kann ein Lied davon singen.
Gewalt, Gewalt, wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die wahre Gewalt. Ich habe Blut, mein Vater. So jugendliches, so warmes Blut.
Graf Dracula würde applaudieren. Auch der Vampir liebte das warme Blut der Opfer. Doch immerhin lebten diese Opfer weiter, anders als die Blutopfer der Antike. So gesehen ist das heiße Blut der Erotik ein zivilisierendes Element innerhalb einer ansonsten sehr blutrünstigen Tradition.
Also, dass wir in dieser Sendung und in dem Beitrag von Mario Scala noch über Old Shatterhand und Erdogan zusammenreden, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Immerhin. Ich begrüße jetzt Dieter Langewiescher. Sie sind Historiker in Tübingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Langewiescher, wir haben nun erfahren, warum Old Shatterhand eine Blutsbrüderschaft mit Winnetou geschlossen hat. Aber wann greifen eigentlich Politiker zur Blutsbindung? Welchen Auftrag erfüllt so etwas?
Also ich vermute, sie tun es immer dann, wenn sie das Gefühl haben, dass die normalen Verhältnisse in Schwanken geraten. Also wenn zum Beispiel neu darüber diskutiert wird, wer gehört denn zu einer bestimmten Nation und wer gehört nicht, dann greift man gerne zu solchen Bildern. Aber man sollte immer beachten, da ist Blut so eine Metapher, die eingesetzt wird. Aber meistens wird ja etwas anderes gemeint, nämlich, dass man sich auf eine kulturelle Gemeinschaft, die schon lange andauert, beruft, auf gemeinsame Geschichte, gemeinsam durchgefochtene Kriege und Ähnliches. Das ist in der Regel gemeint, wenn da vom Blut gesprochen wird.
Wir hatten ja neulich eine Bemerkung von Herrn Alexander Gauland. Der hat sich auf einen Fußballspieler bezogen, auf Herrn Boateng, und brachte da ja nochmal die Nachbarschaft zu einem, ja, solchen Fußballspieler würde wahrscheinlich gar nicht so sehr gewünscht von den Deutschen. Das hat ja auch schon so ein bisschen so einen Hauch von Blutmetaphorik, oder?
Ja, ich meine mehr als bloß einen Hauch. Er blendet völlig aus, was deutsche Staatsbürgerschaft bedeutet, nämlich das ist ein Rechtsakt, man gehört dazu oder nicht, aber das hat nichts mit Herkunft zu tun. Er vermischt das beides, indem er unterstellt, wir, die Bevölkerung, unterscheiden und erkennen, da ist jemand zwar deutscher Staatsbürger, aber eigentlich gehört er nicht zu uns. Warum? Ja, weil er vielleicht anders aussieht, weil wir meinen, zu wissen, wie ein Deutscher aussehen muss. Sowas vermischt er völlig.
Dabei ist klar, Deutscher ist, wer sich zur Verfassung bekennt. Reicht das aus?
Also, man muss sich nicht nur zur Verfassung
und zum Grundgesetz bekennen, und so weiter.
Zum Grundgesetz bekennen, das ist jedenfalls die Grundlage dafür, dass man seine Staatsbürgerschaft auch erfüllt. Aber natürlich muss man darüber nachdenken, wenn in Zeiten eines höheren Zuzugs aus anderen Kulturkreisen, wenn der stattfindet, dann muss man darüber nachdenken, ob das ausreicht oder ob nicht noch weitere kulturelle Gemeinsamkeiten erfüllt werden müssen, die nicht ohne weiteres in der Verfassung stehen, wohl im Verfassungsgehalt, aber die wir nicht immer mit der Verfassungstext selber verbinden. Insofern meine ich, so etwas wie Verfassungspatriotismus ist etwas recht Abstraktes und sehr viele Menschen denken weiteres hinzu.
In den USA ist es eigentlich ein relativ einfaches Thema. Wer sich dort zur Verfassung bekennt und die Nationalhymne zumindest ansatzweise singen kann, ist Amerikaner. Das ist der Common Ground, so wie es dargestellt ist. Hier in Europa und gerade auch in Deutschland gibt es da schon viel mehr Feinheiten. Was ist der Unterschied?
Also die USA ist als Zuwanderungsgesellschaft entstanden. Man muss immer sehen, die autochthone Bevölkerung ist auch zum hohen Teil vernichtet worden, aber die USA-Bürgerschaft ist dann aus Zugewanderten entstanden. Das war so in Europa nicht der Fall. Es hat viele Migrationsprozesse gegeben. Es hat aber doch auch eine alte Staatlichkeit gegeben und sehr viele Staaten waren seit dem 19. Jahrhundert, dazu gehören auch die deutschen Staaten, Auswanderungsländer. Einwanderung hat es auch gegeben, aber nicht in diesem Maße, sodass für unsere Gesellschaft dieses Umlernen was mühsam ist.
Also da müssen wir auch noch eine ganze Menge dazulernen, so wie Sie es angedeutet haben.
Unbedingt. Und wir müssen vor allem lernen, die es noch nicht wissen, müssen lernen, dass deutsche Nationen nichts mit Blutsgemeinschaft zu tun hat, sondern das sind kulturelle Grundlagen, staatliche Grundlagen und das läuft über Recht. Und heute kann es nur noch über Recht und Staatsbürgerschaft laufen.
Das verlangt dann aber auch nach einer Akzeptanz durch andere Staaten und Staatsoberhäupter.
So ist es. Also ich nehme an, Sie spielen jetzt auf Erdogan an. Das ist ja ein Unding, dass das Oberhaupt eines anderen Staates meint, definieren zu können, wie in einem anderen Staat die Staatsbürgerschaft bestimmt wird. Das geht überhaupt nicht.
Vielen Dank, Dieter Langewiesche in Tübingen. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag auf HR2. So schnell rutscht man wieder in eine Diskussion, die man schon fast abgelegt hätte, nun aber wieder durch Erdogans Bemerkungen erfrischt auf der Tagesordnung findet. So interessant auch die Abstimmung zum armenischen Völkermord 1915-17 im Bundestag war, wirklich spannend werden die nun folgenden Ereignisse im politischen Schlepptau. Vorher an dieser Stelle noch einen schnellen Blick ins Handbuch des Aberglaubens.
Der Blutkultus, der aus dem Heidentum bewusst oder unbewusst im Mittelalter weitergepflegt wurde, erklärt auch die verschiedenen Blutwunder. Dazu gehört in erster Linie, dass sich das Blut unschuldig Hingerichteter in Milch verwandelt. Das bekannteste Beispiel gibt Grimm in seiner Sagensammlung von der Gemahlin Kaiser Ottos III. Aber auch die Heiligenlegende verwendet das Motiv. So floss zum Beispiel Milch aus den Wunden der Märtyrerin Martina und aus dem Halse der heiligen Katharina.
Dass verletzte Heiligenbilder bluten, ist ein oft erwähntes Wunder. Ebenso das durchstochene Hostienbluten. Im Mittelalter wurden auch viele Legenden von blutschwitzenden Christusstatuen erzählt, zum Beispiel zu Walpersbach am Steinfeld in Österreich. Der Geschichtsschreiber dieses Kirchleins führt viele andere derartige Beispiele auf, und die vielen Kirchen zum heiligen Blute waren ehemalige Wunderstätten. Am meisten Aufsehen verursacht heute noch das Wunderblut des heiligen Januarius in der Kathedrale zu Neapel. Endlich hat das Blut prophetische Bedeutung. In der Schweiz sagt man, Blut von Verbrechern, das am 2. Januar fließt, kündet Teuerung an. Träumt man von Blut, so bedeutet das Feuer, heißt es in Dithmarschen. So wird ein Blutsverwandter bald sterben, sagt man in Thüringen. Dagegen ist's ein gutes Zeichen in Polen, wenn man träumt, man trinke Blut oder sammle solches.
Ich bin jetzt verbunden mit Mehmet Kilic. Sie sind Rechtsanwalt, einstmals integrationspolitischer Sprecher der Grünen in der Bundestagsfraktion. Guten Abend, Herr Kilic.
Guten Abend, Herr Westphalen. Grüße Sie.
Die Hälfte seines Lebens, haben Sie mir vor dieser Sendung gesagt, hätten Sie in der Türkei verbracht. Und die andere Hälfte dann ganz offensichtlich in Deutschland. Müssen wir, und ist das ein richtiger Eindruck, den ich mit nach Hause nehme von dieser gesamten Diskussion Türkei, Deutschland, Erdogan, wohin will er, müssen wir im Nachgang zur Armenien-Resolution mit vertieften Diskussionen rechnen? Wer ist Deutscher, wer nicht? Wer ist Türke und wer nicht?
Vielleicht nicht unbedingt in dieser Kategorie, aber auf jeden Fall, wer respektiert unser Grundgesetz, wer respektiert die Grundordnung? Wie gehen wir dann mit den Menschen, Organisationen, Gruppierungen, die die Werte von Grundgesetz, die auch Teil von universellen Menschenrechtskonventionen übernommen worden sind, respektiert und damit umgeht, wer nicht, wer sogar aktiv kämpferisch dagegen opponiert. Diese Diskussion wird geführt und notwendigerweise geführt, Herr Westphal.
Herr Kilic, die letzte Bemerkung, die Sie gesagt haben, nicht, dass diese Diskussion geführt wird, aber dass es offensichtlich, ich interpretiere das jetzt, Herr Kilic, Kräfte gibt, auch die in Deutschland wirken, die durchaus gegen und sich unser Grundgesetz wenden oder versuchen, über Netzwerke und Strukturen eigene Machtapparate weiter auszubauen. Könnte man so etwas auf Herrn Erdogan applizieren?
Da Sie auch über diese Blutgruppen schon gesprochen haben, erinnert mich das an eine frühere Diskussion, als im Mai 2014 in der Türkei ein großes Grubenunglück gab in Soma. Es gab Proteste gegen Erdogan und er hat eine der Verwandten von einem verstorbenen Arbeitnehmer als israelisches Sperma beschimpft, sozusagen israelisches Blut. Für einen Rassismus gibt es keinen Labortest, aber die Verhalten und Äußerungen von Menschen können als Labortest gewertet werden. Erdogan hat das immer wieder gemacht. Macht das und der ist sozusagen für mich ein Islamist und er hat wie die Muslimbrüder in Ägypten die Staatsapparat okkupiert und er hat dann auch viele Anhänger in Deutschland und in Europa, die alle sind nicht unbedingt wie er, aber er hat auch die Medien unter Kontrolle gebracht, er hat viele Beschäftigte auf dem Gebiet sozialen Netzwerke, Twitter und andere Medien werden mit einer bezahlten Armee sozusagen mit manipulativen Nachrichten bombardiert. Deshalb hat er auch gleichgeschaltete Personen, aber auch Organisationen in Deutschland und das wird der Bundesrepublik Deutschland eine Weile große Kopfschmerzen vorbereiten, weil Deutschland nicht rechtzeitig auf bestimmte Signale reagiert hat.
Nun, das könnte ja auch eine sehr vorsichtige Darstellung der Realitäten bereit sein. Ist es nicht vielleicht so, dass wir auch schlicht und einfach in Deutschland sagen müssen, wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Verfassung und wir stehen darauf und wer uns darauf rumtanzen will, das lassen wir einfach nicht zu. Schluss, Ende, aus.
Eine wehrhafte Demokratie muss das sogar sagen.
Haben wir die?
eine wehrhafte Demokratie.
Ja.
Ja, und wehrhaft ist die Demokratie, muss das sein und wir müssen das sagen. Ansonsten kann man die Demokratie nicht verteidigen. Demokratie ist nicht ein Zustand, wenn es einmal auftritt und dann bleibt immer so, sondern man muss die Werte, die Demokratie auch hochtragen und tragen, verteidigen. Und dazu gehören auch beispielsweise die Säulen wie Gewaltenteilung, die in der Türkei abgeschafft worden sind und in Deutschland noch funktionieren, aber auch nicht nur die Bekenntnisse, sondern konformer Leben und Verteidigen von Menschenwürde, Artikel 1 des Grundgesetzes, dass die Individuen sich frei entfalten können, Artikel 2 des Grundgesetzes. Wir stellen fest, dass nicht mal die Bundestagsabgeordneten in diesem Land sich frei entfalten können, wenn Herr Erdogan von Ausland operiert. Artikel 3, die Menschen dürfen nicht rassistisch diskriminiert werden. Und das tut Herr Erdogan sogar von aus der Türkei bis hierher und seine Anhänger jubeln das. Und Gleichberechtigung von Mann und Frau, Artikel 4, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit. All diese Freiheiten sind sogar in Deutschland bedroht, die in der Türkei abgeschaltet worden sind. Und deshalb müssen wir auf jeden Fall in Deutschland wenigstens mit unseren Möglichkeiten dagegen halten. Aber ich erwarte auch von der Bundesregierung deutliche Worte, auch in der Öffentlichkeit, gegenüber Bosporus, dass der dann will, der Klaus sich ein bisschen benimmt.
Das ist ja fast ein Appell, den Sie auch an die deutsche Politik richten. Haben Sie den Eindruck, dass vielleicht mehr an appellatorischen Aufrufen inzwischen notwendig geworden ist?
Wissen Sie, wenn man ein bisschen ausholt, im April 2014 hat Erdogan in der Türkei sein Geheimdienstgesetz geändert und dem Geheimdienst die Möglichkeit gegeben, auch im Ausland zu operieren. Am 17. Dezember im gleichen Jahr 2014 wurden 3 Personen am Frankfurter Flughafen auf Haftbefehl von Bundesgeneralanwalt verhaftet. Einer von denen war persönlicher Berater von Erdogan von damals, als er Ministerpräsident war. Was ist denn draus geworden? Also, es ist irgendwie in Sand versickert mit einem Geldstrafe und dann ohne Verurteilung zu Ende gegangen, nach all diesem großen Tamtam. Wir dürfen unsere innere Frieden und aber auch die Verteidigung vom Grundgesetz nicht auf irgendwelche dubiose Verhandlungen opfern, sei es eine sozusagen Unionbildung gegen Russland, sei es gegen Flüchtlingsströme. Dass wir diese Deals eingehen, schadet uns. Erdogan braucht wirklich auch deutliche Worte in der Öffentlichkeit, nicht hinter den Türen, was ich auch nicht glaube, damit seine Anhänger ihm nicht weiter jubeln können und sehen können, dass mindestens in der Bundesrepublik Deutschland haben wir die Grenzen und die müssen wir einhalten.
Das war Mehmet Kilic, Rechtsanwalt und früher Sprecher für die Grünen. Haben Sie vielen Dank und auf Wiederhören. Der Tag heute zur Verschärfung des Tons zwischen Berlin und Ankara. Wir stellen fest, das ist erst der Anfang von einer härteren Debatte der kommenden Jahre. Wer denkt, ein Zurückweichen in demokratischen Positionen hilft in der Sache, der irrt. Mehr dazu heute nicht. Dank fürs Zuhören im Studio Uwe Westphal und tschüss.